Ich möchte über den Irak heute etwas sagen. Und zunächst möchte ich etwas vorlesen aus dem Propheten Nahum. Thomas hatte da heute etwas zitiert. Da habe ich mal bei Nahum geguckt. Nahum ist ein Prophet, den Auftrag hatte, etwas gegen Ninive zu sagen. Ninive ist im Norden des Irak, also da, wo heute so viel Krieg ist, wo die IS regiert hat, wo viele Bomben gefallen sind, wo die Kurden sind, wo es wirklich drunter und drüber geht, wo viele Menschen umgebracht sind, verstümmelt, viele, viele auf der Flucht, ganze Städte und Dörfer sind zerstört. Und in diese Gegend, da war Ninive die Hauptstadt, das war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das Assyrerreich war mal ein Weltreich, ein mächtiges Reich, aber auch ein Reich, das sich kennzeichnete durch besondere Gewalt und besonderen Terror. Die haben viel Terror verbreitet, um damit ihre Gegner einzuschüchtern und Macht über sie zu gewinnen. Und Gott sagte tatsächlich, eines Tages wird auch Assur 10 Stämme Israels besiegen, in die Gefangenschaft führen. Das hatte Gott schon lange gesagt. Immer wieder gab es dort Versuche, sich dem entgegenzustellen. Die Könige Israels hatten sich dann schon mal verbündet mit den Königen in Damaskus, mit den Syrern, Assad, um gegen die Assyrer zu kämpfen. Das hat auch schon mal funktioniert, aber letztlich macht Gott ja die Weltgeschichte. Und ich möchte heute darüber reden, wie fühlt Gott eigentlich über das, was da passiert. Und da sind zwei Propheten, die hier im Zentrum stehen. Das eine ist Nahum, das andere ist Jona. Beide haben mit Ninive zu tun, mit der Hauptstadt des Assyrerreiches. Ich möchte erstmal ein paar Verse aus Nahum vorlesen, wo wir zwei Seiten Gottes sehen. Weil die Frage, wie ist Gott, wer ist Gott? Und es gibt zwei Seiten Gottes, die wir so schwer zusammenkriegen. Dies ist die Last für Ninive, also eine Last, die Gott dem Nahum auf die Schultern, aufs Herz gelegt hatte. Etwas, was er sagen und predigen sollte. Eine Last, die aber auch eine Last war auf dem Herzen Gottes. Nahum, Kapitel 1, die ersten Verse. Dies ist die Last für Ninive. Das Buch der Weissagung Nahums aus Elkosch. Der Herr ist ein eifernder und ein vergeltender Gott. Ja, ein Vergelter ist der Herr, zornig. Der Herr vergilt seinen Widersachern. Er wird es seinen Feinden nicht vergessen. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft, vor dem niemand unschuldig ist. Er ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind der Staub unter seinen Füßen. Er schilt das Meer und macht es trocken. Alle Wasser lässt er versiegen, Basan und Karmel verschmachten. Das sind die Golanhöhen. Und was auf den Bergen des Libanons blüht, das verwelkt. Die Berge erzittern vor ihm und die Hügel zergehen. Das Erdreich bebt vor ihm, der Erdkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Zorn bestehen? Und wer kann vor seinem Grimm bleiben? Wer? Keiner. Sein Zorn brennt wie Feuer und die Felsen zerspringen vor ihm. Der Herr ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn trauen. Er schirmt sie, wenn die Flut überläuft. Er macht ein Ende mit seinen Widersachern und seine Feinde verfolgt er mit Finsternis. Es wird dann später nochmal wiederholt, diese beiden Seiten Gottes, der Zorn Gottes, vor dem keiner bestehen kann, der Grimm Gottes, der Sünde nicht einfach übersieht, der das Böse und das Schlimme, was passiert und was auch dort von Ninive ausgeht, sehr wohl weiß. Er hat das Elend und das Schreien der Ermordeten gehört. Er kennt um all die Not und die Ungerechtigkeit und er ist zornig darüber. Und dann, völlig unerwartet wieder, der Herr ist gütig und gnädig. Wer auf ihn vertraut, wer ihm die Hände entgegenstreckt, dem gibt er großen Frieden. Und das ist etwas, womit wir auch als Gläubige immer wieder schon unsere Probleme haben, diese beiden Seiten Gottes, die immer wieder auch zusammenzukriegen. Und Jona war ein Mann, der seine echten Probleme hatte. Aber er hatte mehr die Probleme damit, dass Gott auch gütig ist. Und dass Gott daran leidet und dass es Gott echt was ausmacht, wenn er Gericht bringen muss. Jona kommt ja aus einem frommen Volk, er hatte eine Berufung Gottes, er war ein Israelit, der Sohn Amittais, ein Prophet, der von Gott gerufen wird, um noch einmal dem Volk Israel Segen zu verheißen. Wir lesen das in 2. Könige 14, 25, wo Gott sagt, es hat ihn so berührt, das Elend Israels, die so litten auch vor den Assyrern. Und er sagte, ich will sie nicht einfach aufreiben, ich will ihnen nochmal Zeiten der Gnade geben. Diese Zeiten kamen dann unter Jerobeam II. Wir sind so ungefähr im Jahre 750 vor Christus. Eine ganz große Segenszeit nochmal. Und kurz vor dieser Zeit lebt Jona und er darf dem Volk Israel verkündigen, Gott hat nochmal Segen für euch bereit. Und da gibt Gott ihm aber auch noch einen zweiten Auftrag und er schickt ihn zu den Feinden Israels. Da heißt es in Jona Kapitel 1, Vers 1, so geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie. Also predige gegen diese Stadt Ninive, damals die größte Stadt der Welt. Denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Kein schöner Auftrag, in die Hochburg des IS zu gehen, würde man heute sagen. Und diesen Leuten das Gericht Gottes zu verkündigen. Und was macht Jona? Wir wissen das. Da wollte er vor dem Herrn fliehen. Der Fromme, der zum Volk Gottes gehörte, der eigentlich verpflichtet war, diesem Gott, den er bekannte, zu gehorchen, er flieht. Er versucht nach Tarsis zu kommen, das damalige Spanien. Also geht runter nach Jaffa an die Küste Israels, bucht ein Schiff, bezahlt den Preis, das sollte ja natürlich alles korrekt laufen und das Schiff legt ab, es geht nach Spanien, Mallorca oder Barcelona, einige von uns sind ja jetzt gerade da unten, genießen die Sonne und auch Jona macht sich auf den Weg, alles läuft super, er denkt nur weg vom Herrn. Weg von diesem unangenehmen Auftrag. Er geht unten ins Schiff und er legt sich schlafen. Er wollte dem Herrn aus den Augen kommen, heißt es Vers 3. Weg von den Augen des Herrn. Er kannte wahrscheinlich Psalm 139 nicht, der uns so wunderbar vorgetragen wurde heute Morgen, so ansprechend. Das hat schon auch auf die Tränendrüse gedrückt, das schon bewegen. Gott ist da. Ja, hätte er vielleicht auch bekannt. Aber jetzt versucht er, wie so manch einer aus dem Volk Gottes, Gott aus den Augen zu kommen, weil ihm dieser Auftrag, den Gott ihm da gegeben hatte, überhaupt nicht gefiel. Und wir wissen, was passiert. Gott schickt diesen großen Sturm. Das Meer bäumt sich auf. Das Schiff droht unterzugehen. Und diese arme Mannschaft, die dort auf dem Schiff kämpft, die da nichts dafür konnten, steht in Gefahr, unterzugehen, für immer dort im Meer zu versinken. Die schmeißen erst die gesamte Ladung und über Bord. Also ein riesiger finanzieller Verlust. Und dann irgendwann, als sich der Sturm immer noch nicht legt und es wird immer noch nicht besser, es wird immer schlimmer, da gehen sie mal runter zu gucken, was Jona macht. Der lag da und schlief. Es berührte ihn überhaupt nicht. Es berührte ihn nicht, dass diese Menschen um ihr Leben rangen. Die hatten ja vielleicht auch Familie. Monatelang waren sie vielleicht unterwegs auf diesen Schiffen, in großer Gefahr, um ihre Familie zu versorgen, mit ein bisschen, was mal gerade reichte vielleicht zum Überleben. Der schläft. Ist mir doch wurscht. Weg aus den Augen des Herrn. Er hatte seine Ruhe, meinte er. Was schläfst du? Wie kann das sein, dass du schläfst? Wie kann das sein, dass sich das nicht berührt? Wie kann das sein, dass dir hier im Angesicht des Todes nicht Angst und Bange wird? Vielleicht hatte er so eine Hoffnung auf die Ewigkeit, auf Auferstehung. Ja, Gott wird es schon richten. Steh auf, rufe deinen Gott an. Diese Leute, die Götzendiener waren, die riefen ohne Unterlass ihre Götter an, um Hilfe. Und Jona schläft. Vielleicht wird dieser Gott an uns denken, dass wir nicht verderben. Sie baten Gott um Gnade, die Götter, von denen sie nur wussten. Und Jona, der den Gott der Gnade kannte, der zu dem Volk gehörte, wo Gott versprochen hat, wenn ihr eure Stimme zu mir erhebt, will ich hören. Er betet nicht, weil sein Herz so kalt war, weil er unbewegt war. Ich denke da auch an mich, wie wenig bewegt mich das manchmal, das Elend und die Not der Menschen. Manchmal weinen wir vor Rührung, wenn uns was berührt. Aber wie viel Tränen Gottes, wie viel Not muss das auch für Gott sein? Das werden wir hinterher hören. Das ist das Thema dieses Buches Jona, wo Gott sagt, schau mal, was macht das denn meinem Herzen aus? Und wie ist dein Herz? Schläfst, rufst nicht zum Gott, zum Herrn, um Hilfe, um Rettung, versteckst dich, versuchst aus den Augen Gottes wegzukommen, weil du denkst, es wird schon gut gehen. Du vertraust darauf, dass nichts passiert. Nun, Jona fängt natürlich nicht an, zu seinem Gott zu rufen. Die anderen rufen weiter. Und jetzt fangen sie an zu losen. Sie losen, um herauszufinden, vielleicht spricht Gott über Lose und sagt, warum ist dieses Unglück passiert? Also sie wollten das herausfinden und hatten schon irgendwie verstanden, dieses Unglück, was hier ist, dieser Sturm, diese Not, hat etwas mit dem Zorn der Götter zu tun. Das wussten sie. Und sie losen und das Los fällt auf Jona. Da holen sie ihn da raus von seiner Matratze. Sagen, was ist los mit dir? Wer bist du? Was machst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er spricht, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn. Ach, schau mal an. Vers 9. Ich bin ein Hebräer. Ich bin einer von denen, den Kindern Abrahams, mit denen Gott einen Bund gemacht hat, mit denen Gott einen besonderen Weg geht, mit denen Gott seine Ziele verfolgt, denen Gott Heil versprochen hat. Ich bin ein Hebräer, ich bin ein, würden wir vielleicht sagen, Kind Gottes. Ich fürchte Jahwe. Naja, das war ein Lippenbekenntnis, das war gute Dogmatik. Er konnte das alles richtig rauf und runter sagen, konnte Vorträge vielleicht darüber halten. Und gleichzeitig versteckt er sich und schläft. Ich fürchte den Herrn, also Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Den allmächtigen Gott, den Schöpfer. Nicht einen der vielen menschengemachten Götter, sondern den Gott des Himmels, den Gott der Schöpfung, den Gott des ganzen Universums, den fürchte ich. Und was passiert, als er das sagt? Da fürchteten sich die Leute sehr. Der, der bekennt und vorgibt, Gott zu fürchten, aber in seinem Tun die Menschen viel mehr fürchtet als Gott, deshalb wegläuft. Der vielleicht bekennt, Gott zu fürchten, der fürchtet sich nicht. Und die, die den falschen Göttern nachlaufen, die fürchten sich, die haben Ehrfurcht vor Gott. Und es ist wirklich erstaunlich manchmal, dass es Völker gibt, die den Gott des Himmels nicht kennen und die doch viel mehr Ehrfurcht vor Gott haben, als die Kinder Gottes, die den Gott des Himmels fürchten sollten, weil sie ihn doch kennen. Da sagten sie, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh. Das hat er ihnen wohl gesagt. Hey, ich fürchte den Herrn, aber ich laufe weg. Er ist der Gott des Himmels. Er hat Erde, Himmel und Meer gemacht. Die Wellen und alles. Ich laufe weg vor ihm. Warum hast du das gemacht? Das passt doch gar nicht. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer wurde immer ungestümer, es wurde immer schlimmer. Da sagt er, nehmt mich, werft mich in das Meer, denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Starke Gefühle, Gefühle von Depression, da war er niedergedrückt. Da wollte er eigentlich nur noch sterben. Lass mich sterben. Werf mich ins Meer. Dann ist es aus. Das ist alles wegen mir. Hat er schon richtig erkannt. Und jetzt hatte er starke Gefühle. Aber es war kein Mitgefühl. Es war kein Mitgefühl mit den Menschen. Es war kein Mitgefühl mit den Gefühlen Gottes. Von denen verstand er irgendwie doch nicht viel. Sondern es war mehr ein Gefühl, das sich um ihn selber drehte. Depression, aufgeben, verzweifeln, schmeiß mich ins Meer. Die Leute wollten das nicht tun. Das kann man nicht machen. Könnte ich nicht ins Meer schmeißen. Sie fürchteten den Tod. Da riefen die Leute Jahwe an und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um das Leben dieses Mannes willen und rechne uns unschuldiges Blut nicht zu. Denn du, Jahwe, tust, was dir gefällt. Das betet nicht Jona, das beten die Götzendiener, diese fremden Menschen, die um ihr Leben kämpfen, die jetzt glaubten und wussten, ja, dieser Gott, der all das gemacht hat, das ist Jahwe, der Gott der Hebräer, der ewig seiende Gott, der Schöpfer Himmels und Erden, der die Gewalt hat über alles, was passiert. Du tust das alles. Wegen dir ist das alles. Lass uns, rechne uns dieses unschuldige Blut nicht an. Naja, so unschuldig war Jona nicht. Und doch, Herr, rechne uns unschuldiges Blut nicht an. Vergib uns. Das war Ehrfurcht vor Gott. Wer fürchtete denn jetzt wirklich Jahwe? Es scheint, dass diese Menschen mehr Ehrfurcht vor Gott halten als Jona, der zu dem Volk Gottes gehörte. Dann nahmen sie Jona, warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still, ließ ab von seinem Wüten. Und was passiert? Da fürchteten die Leute den Herrn sehr. Ehrfurcht vor Gott. Und sie brachten dem Herrn Jahwe Opfer und taten Gelübde. Sie gaben sich diesem Gott hin. Sie fürchteten ihn nicht nur, sie nahmen ihn nicht nur ernst, sie beten ihn an. Wunderbar, was da so mal nebenbei passiert, dass Gott Erbarmen hat mit diesen Leuten, die so gelitten haben, weil sein Jona, der zu seinem Volk gehörte, dem er den Auftrag gegeben hatte, ja, weil der einfach nicht gehorchte und weil Gott diesen Sturm schickte. Und Gott hatte was vor. Und er nimmt sich dieser Seeleute an und tröstet sie in ihren Leiden und sie erkennen den Gott des Himmels und sie beten ihn an. Wunderbar. Und Jona? Wo war der? Im Bauch des Fisches. Der stirbt. Das kann man nicht lange überleben im Bauch des Fisches. Der stirbt wirklich. Er ist tot, mausetot. Und dann geht's hinab. Hinab in die Tiefe, dort runter, in das dunkle, schwarze Wasser. Immer tiefer, immer tiefer. 100 Meter, 200, 1000 Meter, 2000 Meter. So ein Pottwal, der kann mindestens 1000 Meter tief tauchen. Wahrscheinlich noch viel mehr. Drei. Ist unglaublich tief. Er ist tot, aber er ist nicht ausgelöscht. Und in seinem Geist betet Jona. Und schaut mal, wie Jona betet. Und er betet dort aus dem Tode heraus. Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott. Jetzt fängt er an zu beten. War spät, ne? Spät. Ach, hätte er doch vorher. Wäre doch umgekehrt, Gott ist doch gütig und gnädig. Aber er dachte alles aus. Das ist bei Depressiven so, nicht? Da denkt man, alles ist aus. Ist vorbei. Schluss. Das Leben ist zu Ende. Schmeiß es weg, ist sowieso zu Ende. Es hat keinen Zweck mehr. Aber das ist nicht Ehrfurcht vor Gott, das ist Verzweiflung. Das macht Gott bestimmt nicht, das macht der Teufel. Aber jetzt betet er. Dort im Leib des Fisches. Er sprach, ich rief zu dem Herrn, zu Jahwe, jetzt ruft er ihn an, in meiner Angst. Jetzt hat er Angst. Plötzlich werden die Gefühle wieder wach, die vorher wie von einem Schlaf gelähmt waren, dass er nichts empfinden und fühlen konnte, dort schläft und schlummert und gar nichts spürt außer vor Zweiflung, Depression. Jetzt hat er Angst. Und jetzt ruft er zum Herrn und er antwortete mir. Sogar im Tode darf er noch rufen. Wunderbar. Ich schrie aus dem Rachen des Todes. Da hat der Tod sein Maul schon aufgesperrt. Man will zubeißen, um ihn für immer hinter diesem eisernen Tor verschwinden zu lassen. Und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich und gingen mir ans Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Der Erderiegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die sich an den Nichtigen halten, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Und der Herr sprach zu dem Fisch und der Spiona aus ans Land, also spuckte ihn aus ans Land. Jesus bezieht sich ja einmal auf Jona und sagt, genau wie Jona 3 Tage im Bauch der Erde war, also im Bauch des Fisches, aber Jesus sagt, im Bauch der Erde, wenn ich mich richtig entsinne, so wird auch des Menschen Sohn 3 Tage hinabgehen, ins Reich des Todes. Aber wie Jona wieder an Land kam, wird auch ich wieder zum Leben zurückkommen. Jesus ist wirklich dort hinabgegangen. Und dass Jona überhaupt gerettet werden konnte, wo er schon im Maul des Todes war, um für immer dort zu verschwinden, und niemand war bisher da rausgekommen. Jesus besiegt diesen Tod. Das haben wir gefeiert im Abendmahl. Und Jona betet dort, und Gott gibt Gnade, um zu zeigen, wie groß ist die Gnade Gottes. Unendlich groß. Bis zum Schluss. Ich habe viel Sterbebegleitung gemacht und ich habe selbst bei Menschen, die so gerade im Sterben waren oder die schon tot waren, gerade gestorben, ich immer noch für die gebetet, mit denen gesprochen und vom Herrn geredet. Ich denke, vielleicht hören sie es doch noch. Es gibt ja so Nahtodeserfahrungen, dass Menschen berichten, ne, noch nicht ganz weg sind. Jona kommt raus. Aber was auffällt in diesem Gebet, immer wieder heißt es, mich, meiner, mir, ich. Ich, meiner, mir, ich. Ja, er betet. Er betet sehr persönlich. Aber es geht ihm doch immer noch sehr stark um sich. Und jetzt geht er los nach Nineveh. Und er predigt dieser Stadt. Und Gott hatte gesagt, predige dort, was ich dir sagen werde. Er wusste also noch nicht genau, was er predigen soll, aber er geht hin, stellt sich zur Verfügung und jetzt kommt die Predigt. Die gibt Gott ihm ins Herz. Und hier ist die Predigt, ganz kurz. Vers 4 in Kapitel 3. Noch 40 Tage, dann wird Nineveh untergehen. Da braucht er keinen Beamer für. Noch 40 Tage, dann wird Nineveh untergehen. Gott gibt euch noch 40 Tage Zeit. Ja, Gott gibt noch Zeit. Wie gut, ne? Da schickt er extra nochmal den Jona, einen seiner Leute, einen, der sich sehr sperrig gezeigt hatte, aber der jetzt eigentlich wissen müsste, was Tod bedeutet. Und was es bedeutet, dort in den Rachen des Todes zu kommen und ganz nah dran zu sein, für immer dort zu verschwinden, der schon hinabgefahren war. Unten zu den Gründen der Erde, ganz tief in die Dunkelheit, ganz tief in die Einsamkeit und Verlorenheit. Der wusste, wie sich das anfühlt, einen Vorgeschmack hatte, einen kleinen Vorgeschmack von dem, was Hölle ist und ewige Verdammnis. Und da kommt er jetzt und er predigt und er hat sicherlich, wenn er von dem Gericht Gottes sprach, wusste er mittlerweile, was das bedeutet. Und das wird er wohl sehr emotional auch entsprechend rübergetragen haben. Noch 40 Tage und Nineveh ist nicht mehr, wird untergehen. Was passiert? Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an, also so Büßerkleidung, wo sie zeigen wollten, wir kehren um, es tut uns leid, wir wollen auf das Alte verzichten, wir möchten Gott um Gnade beten. Sogar der König, alle. Der König stand von seinem Thron auf, legte seinen Purpur ab, hüllte sich in den Sack, setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Nineveh als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen. soll weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in Sack hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Das war ein Geschrei. Ich meine, wer Tiere mal hatte, weiß, wie die schreien und blöken. Die Menschen und Tiere schrien zu Gott 3 Tage lang. Das war Buße. Da kam wirklich was an. Da war plötzlich die Furcht Gottes auf diese Menschen gekommen. Und was für eine Ehrfurcht. Jeder bekehrte sich von seinen bösen Wegen. Die hörten wirklich auf, Böses zu tun. Unglaublich, was hier passiert. Was für eine Gnade Gott hier gegeben hat. Wir staunen darüber und wundern uns, dass Gott einen Menschen aus dem Rachen des Todes noch rausholt. Das gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Doch. Aber dass hier eine ganze Stadt, damals die größte Stadt der Welt, und es hatte 3 Tage gedauert, um da durchzureisen. Riesending. Gibt es ja heute noch ein paar Trümmer davon, die zu besichtigen sind im Norden des Irak. Dass eine ganze Stadt umkehrt, Buße tut, aufhört, Böses zu tun. Was ist das für ein Wunder? Wer weiß, sagten sie, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Ja. Die Bitte um Gnade. Was hat Gott diese Menschen bewegt? Die haben ja auch viel Böses getan. Sie sind ja reich geworden davon, dass sie viele andere überfallen hatten und furchtbare Sachen gemacht hatten. Aber Gott gibt Gnade zur Umkehr in einem unglaublichen Maße. Das, was in Israel nur ganz selten passierte, solch eine Buße und Umkehr. Und bei denen, denen wir es nie erwartet hätten, die kehren um. Gnade. Es sind so manche aus diesen Gebieten, die umkehren mittlerweile und nach dem wahren Gott suchen. Als Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, da reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, und er tat es nicht. Und dann wissen wir, wie das weiterging. Der Jona, der will es mal abwarten. Ja, vielleicht straft Gott ja doch noch. Weil es war natürlich klar, Gott hatte auch gesagt, irgendwann kommen die aus Ninive, irgendwann kommt Assur und wird auch Gericht über Israel bringen. Das kam auch lange danach, vergingen noch etliche Jahrzehnte. Und er hoffte natürlich, dass dieses Volk nicht Buße findet. Und jetzt geht er außerhalb der Stadt, baut sich seine kleine Hütte und will das mal beobachten, mal gucken. Mal gucken, was da passiert. Seine eigene Rettung, die hat er dankbar in Anspruch genommen. Da war er natürlich froh. Wollte bald wieder nach Hause und weiterleben. Ist doch schöner als im Bauch des Fisches. Aber jetzt wollte er doch mal gucken, wie ist das mit der Gnade? Wie lange hält das denn an? Wie echt ist denn diese Umkehr? Und ob Gott nicht doch vielleicht Gericht über sie bringt? Das kann doch nicht sein, dass so ein böses Volk umkehrt und Gnade findet. Und dann lässt Gott in einer Nacht einen wunderbaren Rizinusbaum da aufwachsen. Er gibt ihm Schatten. Wunderbar. Tolle Laube, da sitzt er und beobachtet, was jetzt passiert. Da konnte man es aushalten. Da war es ganz gemütlich, ne? Und dann vertrocknet, schickt Gott einen Wurm, heißt es, ja? Und dieser Wurm, der bohrt diese Pflanze an und sie geht kaputt, auch in einer Nacht. Und wie reagiert Jona? Er wird zornig, er war sehr verdrossen, sehr zornig. Und er sagte, er betet zum Herrn und spricht, hört mal sein Gebet. Ach Herr, das ist es ja, was ich mir so gedacht habe, als ich noch in meinem Lande war. Weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, weshalb ich weg wollte nach Spanien. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte bist und dir des Übels gereuen lässt, also nicht gerne Schlimmes tust. Ich wusste das. Ich wusste, du bist gnädig, barmherzig, langmütig, von großer Güte und dich des Übels gereuen lässt. Für sich hatte er die Gnade Gottes gern in Anspruch genommen, als es um ihn ging. Ich, mir, meiner, mich. Aber die Gnade Gottes für die anderen, das war nicht sein Ding. So nimm nun, Herr, meine Seele, betet er weiter. Unglaublich, was der betet. Was ist mit diesem Mann los? So nimm denn, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Das ist das dritte Wunder hier, was ich nicht begreifen kann. Wie kann das sein? Unglaublich, ja, Wunder in Anführungsstrichen, ja. Wie kann ein Mensch, der Gott fürchtet, der diese Dinge erlebt hat, der die Gnade Gottes sieht, sagen, ach nee, das ist mir jetzt doch, geht mir eigentlich gegen den Strich. Nimm lieber mein Leben, lass mich sterben. Aber es gibt's. Ach, Jona, wie sind deine Gefühle so arg durcheinander? Wie sehr brauchst du es, dass du lernst zu fühlen, wie Gott fühlt? Der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Glaubst du wirklich, das ist richtig, was du hier tust, dass deine starken Gefühle von Depression, die du jetzt hier wieder hast, recht sind? Glaubst du, dass es richtig ist? Naja, dann passiert die Sache mit dem Wurm. Ich habe das gerade ein bisschen durcheinander gebracht. Also Gott setzt noch mal einen drauf. Also erst sagt Jona, schlimm, baust dann die Hütte, dann kommt der Wurm. So. Als dann dieses, ihm die Sonne zu heiß wird, da heißt es, da wurde er matt, wünschte sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sagt Gott noch einmal, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Also Gott gibt ihm jetzt zweimal diese Lektion, wo er sagt, das ist nicht richtig, dass du zornig bist. Und hat ihm vorher schon die Lektion mit dem Nahtodeserfahrung gegeben. Meinst du, das ist alles recht? Und dann kommt das. Vers 10 und 11. Und der Herr sprach, dich jammert diese Staude, dieser Rizinusbaum, um die du dich nicht gemüht hast, du hast sie nicht großgezogen, die ist in einer Nacht gekommen und in einer Nacht verdorben. Dich jammert das, ja? War nicht dein Verdienst. Und mich sollte nicht jammern, Ninive. Mir sollte das egal sein, glaubst du das? Eine so große Stadt, da sind mehr als 100.000, 120.000 Menschen, die nicht zwischen rechts und links unterscheiden können. Also mehr als 120.000 Kinder sind da drin. Und noch viele Tiere. Ganz abgesehen von den Männern und Frauen. Meinst du, dass mir das egal ist? Dieses Leid und Elend und dieses Unglück, glaubst du das wirklich? Und das Buch Jona gibt uns keine Antwort darauf, die dürfen wir uns selber geben. Ich weiß nicht, was Jona daraus gemacht hat. Ich weiß, was ich daraus machen möchte, dass ich Anteil haben möchte, Herr, an deinem, wie du fühlst. Die Gefühle Gottes, in seinem Zorn über Sünde, in seinem Erbarmen über den, der umkehrt, in seinem Mitgefühl über das Elend. Das sind Gefühle, an denen ich gerne auch teilhaben möchte. Ein bisschen wenigstens nachempfinden. Herr, wie bist du? Das war ja dein Thema, Sven, ne? Wie ist Gott? Ja, man kann das dogmatisch beschreiben und auflisten, aber Gott hat auch Gefühle. Gefühle sind gut, weil Gott sie gemacht hat. Es ist nur wichtig, dass unsere Gefühle nah beim Herrn sind. Der Mitgefühl hat, der an bestimmten Stellen zornig ist, aber auch an bestimmten Stellen voller Jammer und Mitgefühl. Gott ist wirklich gut. Und wir den ernst nehmen und den lieben und den wirklich fürchten und tun, was er uns sagt. Amen.